Advokaten des Bösen.
Und ich sag herzlich willkommen zu Advokaten des Bösen, ein True Crime Podcast, in dem Strafverteidiger ihre eigenen wahren Fälle erzählen. Mein Name ist Simone Danisch. Ich bin Journalistin, Radiomoderatorin und True Crime Fan. Und er hier ist Strafverteidiger und ganz wichtiger Teil dieses Podcasts. Hans Reinhardt sitzt mit am Mikrofon. Hallo Hans.
Ja, hallo Simone.
Und du hast uns heute eine Akte mitgebracht, die zwar ein Datum aus dem Dezember 2011 trägt, also der Fall an sich, schon mehr als 12 Jahre alt ist er also, die aber sehr an aktuelle Schlagzeilen erinnert. Es geht um Jugendgewalt, um brutale Schüsse, um eine Tat, die einfach schockiert. Und im Zentrum des Ganzen war dein Mandant Hans, zur Tatzeit 16 Jahre alt. Wir geben ihm in diesem Podcast den Namen Aslan. Er ist der älteste von 3 Brüdern, 1995 in Bottrop geboren. Und was man sagen muss, wir schauen uns ja ganz oft die Biografien von Tätern und Täterinnen hier an und da lässt sich ja häufig das ein oder andere schon ablesen, ne? Es ist keine Entschuldigung für jede Art von Straftat, aber immer wieder lesen wir ja von einem schwierigen Elternhaus, Auffälligkeiten in der Schule, ersten Straftaten. Das ist bei Aslan etwas anders. Sein Vater ist gelernter Schlosser, hat bei einem großen Konzern als Zugführer gearbeitet. Kurz vor der Tat ist er arbeitslos geworden. Mutter ist Hausfrau, soweit also ein relativ normales Elternhaus. In der Schule läuft es soweit auch ganz gut, bis dann in der 9. Klasse plötzlich die Leistungen stark abfallen und Aslan die Klasse wiederholen muss. Er spielt Fußball, geht zum Kickboxen und möchte eine Lehre zum Autolackierer starten. Also wirklich relativ unauffällig, würde ich sagen. Hans, wie hast du denn Aslan wahrgenommen?
Ich habe ihn wahrgenommen als einen sehr ruhigen Vertreter. War wenig gesprächig, aber sehr freundlich, aber auch wieder reserviert. Also ein bisschen so nach innen gerichtet. Ich kannte ja auch seinen Vater vorher, den hatte ich damals schon in zivilrechtlichen Angelegenheiten vertreten. Ist eine ganz vernünftige Familie. Da achtet der Vater auch wirklich ganz genau drauf, dass alles gut funktioniert. Mhm. Ja, ich glaube, ich habe heute noch in der Zeitung gelesen, dass die Jugendstraftaten enorm gestiegen sind. Gerade so Gewaltbereitschaft an Schulen oder innerhalb von Schulen.
Genau,
Jeder zweite Lehrer beklagt sich darüber. Ich weiß auch nicht, welche unheilvolle Entwicklung wir da gerade nehmen. Mhm. In diesem Fall war das so, man hat das, was dann hinterher Aslan gemacht hat oder was passiert ist, nie für möglich gehalten.
Mhm. Wir schauen uns das jetzt genauer an, denn Aslan wird Schlagzeilen machen. Und zwar mit einer Tat, die viele Fragezeichen aufwerfen wird. Es geht um den 15. Dezember 2011, der Tattag. Die beiden Brüder und späteren Opfer, wir nennen sie hier Kaplan und Nadir, sind gegen 17.40 Uhr in Bottrop unterwegs. Kaplan ist 25, sein jüngerer Bruder Nadir 24 Jahre alt. Weil es Winter ist, ist es bereits dunkel, als die beiden auf der Glückaufstraße unterwegs sind und Richtung Albrecht-Dürer-Grundschule laufen. Den beiden entgegen kommt Aslan. Noch bevor die drei wirklich aufeinandertreffen, so etwa in einem Abstand von 2 Metern, hageln den Brüdern Schüsse entgegen. Insgesamt sind es 6, jeweils 3 treffen je einen Bruder. Abgefeuert vom 16-jährigen Aslan aus einer Pistole Kaliber 7,65 mm. Die beiden Brüder hatten mit dem Angriff offensichtlich nicht gerechnet und Aslan hat sie wirklich lebensgefährlich erwischt, Hans.
Genau, und das mit der 7,65er, das ist die klassische James-Bond-Methode.
Ah.
Das ist dieses bekannte Kaliber.
Komm mal, wusste ich gar nicht.
Genau. Ne? Kaplan erlitt einen Kopfdurchschuss und ein weiterer Schuss traf dann den 25-Jährigen in der linken Leistengegend und ein weiterer Schuss in den rechten Oberschenkel.
Mhm.
Sein jüngerer Bruder Nadir erlitt einen Schuss in den Nacken und 2 weitere Schüsse in das Gesäß. Einer der beiden Brüder wurde damals per Rettungshubschrauber dann in eine Klinik nach Essen geflogen. Der andere wurde mit dem Rettungswagen davongefahren. Bei dem Älteren, dem Kaplan, war sofort klar, der schwebte in akuter Lebensgefahr.
Ja, bei einem Kopfdurchschuss, das kann man sich kaum vorstellen, dass er das überhaupt überlebt hat, ne?
Wahnsinn, Wahnsinn. Da hat er auch viel Glück gehabt, dass er überlebt hat, ja.
Und Aslan, der flüchtet erstmal vom Tatort. Lass uns bitte nochmal einen Schritt zurück von dieser grausamen Tat treten und uns die beiden Brüder Kaplan und Nadir nochmal genauer anschauen. Was kannst du uns über die beiden erzählen, Hans? Was waren das für Männer?
Ja, das ist eigentlich eine ganz schwierige Frage, denn man hat nie richtig hinter die Kulissen gucken können. Das gesamte Verfahren war eigentlich beherrscht von einem großen Schweigen, sowohl auf Täterseite als auch auf Opferseite.
Okay, krass.
Die sprachen nicht, wollten sich auch irgendwo nicht offenbaren. Und als man sie dann kurz in der Hauptverhandlung im Strafprozess gesehen hat, da waren sie ja auch so gehandicapt schon, so dermaßen schwer verletzt.
Mhm.
Ich hatte den Eindruck, die haben kaum mitbekommen, worum es da noch ging.
Und jetzt liegen beide also schwerst und lebensgefährlich verletzt im Krankenhaus. Die Krankenakten der beiden lesen sich wirklich hart. Gucken wir zuerst auf den Älteren, auf Kaplan. Bei ihm ging ja eben einer der Schüsse wirklich direkt durch den Kopf.
War eine sogenannte Durchschussverletzung am Schädel mit multiplen offenen Wunden. Dazu kam eine schwere Hirnverletzung und daraus folgte dann eben eine beidseitige Blindheit. Der Kopfdurchschuss zerstörte nämlich den Sehnerv und den Augenmuskelnerv, der die Bewegungen der Augen und der Augenlider steuert. Und dies hat zur Folge, dass Kaplan ein Augenlid nicht mehr vollständig öffnen oder schließen kann und das andere Augenlid sogar dauerhaft vollständig geschlossen ist. Mhm. Des Weiteren führte der Kopfdurchschuss zu einer Verletzung des Frontalhirns, in dem sich die Steuerung der Emotionen befindet, was bei Kaplan seitdem Unruhezustände hervorruft. Schließlich führte der Kopfdurchschuss auch noch zu Verletzungen bzw. Brüchen der knöchernen Augenhöhle. Weiterhin erlitt er eine Verletzung der Harnblase durch den Schuss an der Hüfte. Mhm. Aufgrund dieser Verletzung bestand akute Lebensgefahr. Kaplan lag lange auf der Intensivstation, wurde mehrfach operiert, zeitweise in ein künstliches Koma versetzt. Mithilfe eines Luftröhrenschnittes wurde er dann beatmet. Zeitweise litt er unter unkontrollierten und unartikulierten Schreiattacken sowie Unruhe- und Angstzuständen.
Ja, man kann sich das wirklich kaum vorstellen. Also, dass er, wie gesagt, überhaupt überlebt hat, ist ja quasi ein Wunder. Aber der Zustand, in dem er dann zurückgelassen wurde, ist auch wirklich furchtbar. Das klingt einfach nur grausam. Kaplan war also ab da auf beiden Augen komplett blind. Er war zwar noch in der Lage zu gehen, aber klar, er war psychisch wirklich stark angegriffen und traumatisiert. Und wie war es mit dem Jüngeren, mit Nadir?
Nadir erlitt auch massive Schussverletzungen. Infolge des Schusses in den Nacken bohrten sich kleinste, abgesprengte Knochensplitter in sein Gehirn. Und auch Nadir musste mehrfach operiert werden. Eine Kugel war in seinem Körper an einer dermaßen ungünstigen Stelle stecken geblieben, dass eine Entfernung zunächst nicht durchgeführt werden konnte. Man verzichtete darauf, um es nicht noch schlimmer zu machen. Denn auch bei ihm bestand akute Lebensgefahr.
Unvorstellbar das alles. Und wie unerträglich diese Situation für die beiden Brüder selbst war, zeigt sich auch in dieser Randnotiz. Für eine kurze Zeit lagen Kaplan und Nadir gemeinsam in einem Zimmer in der Klinik. Aber weil Nadir das schwere Leid seines Bruders einfach nicht mit ansehen und ertragen konnte, wurde er dann in ein anderes Zimmer verlegt. Hast du die beiden, also du hast ja gesagt, du hast sie vor Gericht gesehen, dieser Eindruck, dass sie wirklich für ein Leben gezeichnet sind,
ja,
den hattest du dann auch?
Ja, den hatte man. Sie konnten sich selber nicht artikulieren. Sie haben also den Anwalt sprechen lassen. Sie waren doch nur am ersten Verhandlungstag da und wollten sich das dann nicht weiter antun. Der erste Tag war auch sehr wichtig. Da ist letztendlich ein Rechtsgespräch geführt worden, um mal so ein bisschen die Fronten auf beiden Seiten abzustecken.
Mhm. Noch am Tatabend stellt sich Aslan. Er geht gemeinsam mit seinem Onkel und einem Bekannten zur Polizei. Aber das Motiv der Tat, das bleibt erstmal ein Rätsel. Aslan kannte die Brüder zwar offensichtlich, aber warum die Schüsse fielen, ist unklar und bietet auch sehr viel Raum für spätere Spekulationen und Gerüchte, auf die wir auch noch kommen werden. Wann bist du denn ins Spiel gekommen, Hans? Und wie war dein erster Eindruck von Aslan und seiner Tat?
Ich bin ins Spiel gekommen an dem Abend der Tat. Ich bin so gegen 22, 23 Uhr angerufen worden, zu Hause, von dem Vater. Ja, mein Sohn ist auf der Polizeiwache, in Bottrop war es, glaube ich. Sie müssen da sofort hinkommen, da ist was Schlimmes passiert. Ich wusste nicht, was passiert ist, bin dann hingefahren. Das Wichtige ist dann in so einer Erstfallmaßnahme, dass man dem Mandanten begreiflich macht, dass er auch ein Schweigerecht hat. Und dass es ganz wichtig ist, jetzt nicht vorschnell irgendwas zu erzählen, sondern gerade wenn ihm hier der Vorwurf eines Kapitalverbrechens unterbreitet wird, zunächst zu schweigen. Niemand ist ja verpflichtet, sich in irgendeiner Form selber zu belasten, zu äußern. Erstmal mit dem Anwalt Rücksprache halten, Blick in die Akten nehmen über den Anwalt und dann gemeinsam überlegen, was man macht. Und diese Tage, die das vielleicht dauert, die muss man halt aushalten können, weil einfach zu viel auf dem Spiel steht. Ich sage immer so, wenn so eine Sache passiert, Sie dürfen nur zwei Dinge sagen, Telefonnummer und Name Ihres Rechtsanwaltes. Mehr nicht.
Das sind die wichtigsten Sachen. Ja, und was hast du, als du das erste Mal von der Tat gehört hast und da diesen Jungen vor dir gesehen hast, was hast du da gedacht?
Das passt nicht. Da sitzt ein 16-Jähriger, der soll also mit einer, wie gesagt, 7,65er 9mm Pistole mehrfach auf zwei ältere Männer, also für ihn ältere, die war Mitte 20 und er 16, geschossen haben. Was war da los? Was ist da passiert? Das muss irgendwie doch eine Geschichte haben und ein Motiv. Das war sehr schwer daran zu kommen. Er war sehr verschlossen.
Also waren bei dir auch sehr viele Fragezeichen. Ja, für Aslan geht es in Untersuchungshaft erst einmal. Für 2 Wochen ging es da in eine Jugendhaftanstalt. Danach wurde die U-Haft aufgehoben. Für Aslan ging es aber nicht wieder nach Hause, Hans.
Genau. Und zwar, es gilt im Jugendstrafrecht der Grundsatz der Untersuchungshaftvermeidung. Das ist also wichtig. Man will also junge Menschen, die eigentlich ja noch im Erziehungsprozess stehen, nicht sofort in eine JVA wegsperren, sondern man versucht, mit denen zu arbeiten. Und da gibt es in Herne die Einrichtung Stop and Go, das ist eine Jugendhilfeeinrichtung. Die hat sich zum Konzept die Untersuchungshaftvermeidung gemacht. Man betreut dort Jugendliche, die eigentlich in die Untersuchungshaft müssten, aber man hat dort auch eine Überwachung und eine gewisse Kontrolle. Deshalb wurde er dort untergebracht. Nach seiner Unterbringung wurde er dann unterrichtet in den Hauptfächern Deutsch, Mathematik und Englisch, jeweils 1 Stunde pro Woche. Am Anfang, das steigerte sich dann hinterher, denn es war keine lokale Schule bereit, ihn aufzunehmen.
Ach, krass.
Jeder Schulleiter wehrte sich mit Händen und Füßen dagegen. Die Einrichtung Stop and Go machte es dann möglich, dass ein externer Lehrer dahin kam.
Ja, jeder wusste ja auch von der Tat. Es war ja überall in den Schlagzeilen.
Es war in jeder Zeitung. Der junge Mann, der Beschuldigte, war erstmal abgestempelt. Und in der Einrichtung verrichtete er dann die an ihn gestellten Aufgaben sehr sorgfältig, gewissenhaft und ebenso, wie steht es ja hinter dem Urteil auch drin, meist ohne Hilfestellung. Da hat er ein Praktikum in einer Hausmeisterwerkstatt gemacht, anschließend Praktika in einem Elektrofachmarkt und in einem Einrichtungsmarkt sowie in einem Sportfachgeschäft.
Mhm.
Und alles hat er zufriedenstellend und ordnungsgemäß absolviert, war stets pünktlich, freundlich, fleißig und hat angemessenes Sozialverhalten gezeigt. Also ein Verhalten, das man eigentlich von einem derartigen Beschuldigten zunächst nicht erwartet. Mhm. Man denkt, da ist einer sozial verwahrlost, der läuft da mit einer Knarre durch die Gegend und ballert da um sich wie im Wilden Westen. Aber so ein Typ war er nicht.
Wie schon eben gesagt, nach der Tat rätseln Bottrop, das Ruhrgebiet und die Presse über das Motiv von Aslans Tat. Es wird aber bis zum Prozessbeginn dauern, bis dieser sich selbst äußert, Hans. Vor dem Essener Landgericht beginnt Aslan dann zu reden.
Er hat sich über mich zur Sache eingelassen. Ich habe das dann mit ihm erarbeitet und verlesen. Und da hat er sich dann geäußert, ich kannte die Brüder schon lange. Wir wohnten in der gleichen Straße, waren aber nicht befreundet. Und dann weiterhin sagte er dann, es ist so, dass die beiden mich mehrmals abgezogen haben. Zum ersten Mal etwa 5 Monate vor der Tat, ich war auf dem Weg nach Hause, war schon spät, so etwa 22 Uhr, dunkel. Die beiden kamen mir entgegen und dann gab ein Wort das andere. Es fiel die Frage, wo ist denn unser Taschengeld? Und als ich sagte, das hab ich nicht, bekam ich sofort eine geklatscht. Ich soll ihn nicht verarschen und ihm mein Geld geben. Aus Angst vor weiteren Schlägen hatte ich dem dann 20 Euro, die ich dabei hatte, in meiner Hosentasche übergeben. Mehr war da nicht. Dann habe ich auch noch gesagt, ich will doch Ruhe und man ließ ihn dann in Ruhe und die sagten dann noch, jetzt verpiss dich.
Danach, so schildert es Aslan, hätte er nur noch Angst gehabt. Er wollte ihnen demnach nicht noch einmal alleine begegnen. Ich hatte richtig Schiss, sagt der 16-Jährige später. Den beiden komplett aus dem Weg gehen, das klappte aber nicht. Es kam zu einem zweiten Vorfall, den ihr auch vor Gericht geschildert habt.
Ja, er sagte dann, bei einem zweiten Vorfall schrie mich einer der Brüder sofort an. Ich soll ihm Geld geben zum Tippen. Der hat mich als du Hund beschimpft. Ich habe ihm gesagt, dass ich kein Geld habe. Er hat mir dann 2-mal ins Gesicht geklatscht. Und weiter, einer hat dann zu mir gesagt, dass ich, falls ich mich trauen würde, zur Polizei zu gehen, da wäre alles zu Ende für mich. Meine Brüder und mich würden dann hinter der Kirche in den Mülltüten wiedergefunden werden. Ich hatte totale Angst um mich und meine Brüder. Die hatten noch zu mir gesagt, ich habe so eine Erinnerung, ich sollte auch zu Hause meine Eltern bestehlen und beklauen und denen dann das geben. Also ich war irgendwie in der Zwickmühle.
Wie sehr hast du Aslan diese Angst und diese Geschichte abgenommen?
Nicht ganz so richtig, weil jegliche Emotionen fehlten.
Okay. Es
fehlte also, eigentlich hat man ja ein gewisses Empathievermögen und das fand ich da an keiner Stelle. Deswegen haderte ich so ein bisschen damit und im späteren Verlauf haderte ja jeder damit. Mhm. Deswegen findet sich auch in dem Urteil später ganz wenig zum Motiv, weil man einfach sagte, die richtige Wahrheit, die haben wir wahrscheinlich nicht rausgekriegt.
Aber es war halt alles, was Aslan euch gegeben hat quasi. Ja. Es soll nämlich nach den beiden Vorfällen, von denen wir gerade gehört haben, noch etwa so 5 bis 6 weitere gegeben haben. Alle mit einem ähnlichen Ablauf. Irgendwann hätte Aslan sich dann eben die Waffe besorgt, die Tatwaffe.
Ja, in der Nähe des Bahnhofs hat er jemanden getroffen, der hat ihm eine Waffe für 320 Euro verkauft. Mhm. Ich habe sie dann im Haus, zu Hause im Keller versteckt. Und wenn ich spät abends rausgegangen bin, dann habe ich die Waffe immer mitgenommen. Ich hatte einfach nur Angst, dass ich den Brüdern über den Weg laufe. Ich bin schon immer extra andere Wege gegangen, um sie nicht zu treffen.
Ja, das klingt ja nach Aslans Schilderung, als wollte er die Waffe zur Selbstverteidigung und zur eigenen Sicherheit bei sich tragen. Wir erinnern uns ja aber, dass die Schüsse schon aus einer gewissen Distanz auf Kaplan und Nadir abgefeuert wurden. Das wird auch das Gericht später in seinem Urteil betonen. Gucken wir aber noch weiter auf Aslans Geständnis. Er hat nämlich auch den Tattag selbst geschildert.
Aslan hat erstmal grundsätzlich den Tag beschrieben. An dem Tag bin ich so gegen 17.30 Uhr rausgegangen. Ich hatte am nächsten Tag frei, weil das Schulpraktikum an dem Freitag ausfiel. Ich wollte deshalb länger draußen bleiben und hatte mir 50 Euro mitgenommen. Aus Angst habe ich auch wieder die Waffe mitgenommen. War ja jetzt schon dunkel. Und dann ging es um die Tat selbst. An dem Tag habe ich den Weg über die Glückaufstraße an der Schule lang genommen. Dort auf der Höhe der Schule sind mir dann die Brüder entgegengekommen. Einer kam direkt auf mich zu und wollte wieder Geld. Er hat mich dann auch bedroht und zu mir gesagt, das ist mein letzter Tag und jetzt wirst du sterben. Er beschimpfte mich. Er stand direkt vor mir, fasste meine Kleidung an, klopfte gegen meine Hosentaschen und schubste mich. Ich hatte schreckliche Angst, dass sie nicht nur Geld von mir wollten und ich fühlte mich wirklich von ihnen bedroht.
Aus Angst habe er dann die Waffe gezogen, sagt Aslan in seinem Geständnis. Die hatte er unter der Jacke im Hosenbund stecken. Kaplan und Nadir seien dann erst ein Stück zurückgegangen, als sie die Waffe in Aslans Händen gesehen hätten. Ja, und dann?
Laut Aslan habe die Waffe sie aber nicht wirklich abgeschreckt. Ich hatte einfach nur Angst, das haben die beiden auch gemerkt. Und die haben mich ausgelacht. Ich habe dann die Waffe durchgeladen. Ich habe gehofft, dass sie durch die Waffe und durch das Durchladen abhauen würden. Im gleichen Moment ist aber einer auf mich zugekommen. Ich habe dann abgedrückt. Dabei habe ich nicht auf eine bestimmte Körperregion oder gar auf einen der beiden speziell gezielt. Es ging alles viel zu schnell. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich abgedrückt habe. Ich wollte sie nicht so schwer verletzen. Ich hatte einfach Panik. Ich habe mich richtig gefürchtet, dass sie mir etwas antun.
Einfach aus Panik und Angst hat Aslan seiner Aussage zufolge abgedrückt. Wir erinnern uns, 6 Kugeln feuert er ab. Was denkst du persönlich über Aslans Geständnis, Hans?
Ja, man muss zunächst sagen, was will er mit seiner Aussage erreichen? Mhm. Wo kann man das Ganze rechtlich einordnen? Mhm. Da gibt es den Paragraph 33 Strafgesetzbuch und da passt grundsätzlich auch seine Aussage dazu, seine Einlassung. Da steht nämlich drin, wenn ein Täter durch Verwirrung, Furcht oder Schrecken, also hier Furcht, die Grenzen der Notwehr überschreitet, dann wird er nicht bestraft.
Ah.
Das ist also ein Schuldaufhebungsgrund. Aufgrund sogenannter Todesangst. Mhm. Der Gesetzgeber spricht da von sogenannten asthenischen Affekten. Asthenische, okay, Affekte sind eigentlich Schwäche, ist damit mit gemeint. Menschliche, mhm, Schwäche, anders als wenn jemand aus Zorn oder aus Rache handelt. Ja, hier ist der geschwächte Mensch ist plötzlich in einer Notsituation, verspürt Todesangst und tut dann irgendetwas, was grundsätzlich nicht gerechtfertigt ist, mhm, weil er zu viel macht. Mhm. Wenn er jetzt nur einem ins Bein geschossen hätte oder in den Fuß und wäre dann weggelaufen, dann könnte man sich darüber unterhalten, dass das klassische Notwehr.
Mhm.
Aber gleich in den Kopf schießen, mehrmals auf eine Person schießen, mhm, ohne vorher noch einen Warnschuss vielleicht in die Luft abzugeben. Da hätte, mhm, er ja auch machen können. Nicht nur durchladen, sondern einmal in die Luft schießen. Das ist auch nicht passiert. Also ist die Notwehr ganz klar überschritten worden. Aber es gibt eben diesen Paragraph 33, der das auch gestattet. Nur das Problem ist einfach, er hat ja zu seinem eigentlichen Motiv geschehen oder seiner Motivlage geschwiegen, wenig dazu erzählt. Das Problem dieser Vorschrift ist, das Gericht sagt natürlich, das kann ja jeder behaupten. Kann
Stimmt
ja jeder
irgendwie
sagen, ich hatte irgendwie Todesangst und da habe ich geschossen. Das wäre ja die Ausrede, die jeder Killer verwenden könnte. Das Opfer ist tot, 2-Personen-Konstellation. Man kann da nicht mehr nachfragen.
Mhm.
Also ist es ganz schwierig. Deshalb klopft man das immer fest an irgendwelchen objektiven Umständen, um das beweisbar und glaubhaft zu machen. Ich hatte da mal einen Fall, da war eine ähnliche Fallkonstellation, ist schon lange her. Vielleicht, um mal kurz eine Parallele zu ziehen, mhm, damit man das verstehen
Gerne.
Kann. Da waren 2 junge Männer, die haben sich in einem Fußballstadion getroffen, haben, ich glaube Schalke oder so, Fußball geguckt. Dann sagte der eine zum anderen, komm doch noch mit mir nach Hause. Wir gucken da die Sportschau zusammen. Haben sich zu Hause bei dem hingesetzt, die Sportschau geguckt und auf einmal fing der Gast an dem Wohnungsinhaber rumzutatschen. Der fummelte so an dem rum und dann sagte der, ja, das ist nicht meine Baustelle, verlass die Wohnung, ja, ist nicht mein Ding. Ah, du willst doch wohl jetzt hier nicht kneifen und so. Und der fing wieder an dem rumzufummeln und wollte den also sexuell begrapschen. Daraufhin sagte der wieder raus aus meiner Wohnung. Der ließ sich nicht beirren. Der war auch körperlich total überlegen. Der war groß, der war 2 Meter groß, stark, breit. Und der Wohnungsinhaber war ein kleines Würstchen, um das mal so auf den Punkt zu bringen. Der ging dann in die Küche und holte ein Küchenmesser. Jeder hat ja in seiner Küche ein Messer. Küchenmesser unterliegt ja nicht dem Waffengesetz, weil es ja nicht von der Bestimmung her zum Angriff geschaffen ist, sondern eben als Küchenwerkzeug. Aber er kommt mit einem großen Küchenmesser an und stellt sich vor den und sagt, du gehst jetzt sofort aus meiner Wohnung raus. Der lacht ihn aus und da passiert Folgendes, der sticht zu. Man hat hinterher bei der Obduktion 70 Stichverletzungen gezählt am Leichnam.
Krass.
Dann ging es um die Frage, der hat auch gesagt, ich habe Todesangst gehabt. Und der Staatsanwalt immer, das kann ja jeder erzählen. Vielleicht haben sie den aus irgendwelchen anderen Gründen umgebracht und hinterher noch 50 Mal reingestochen, um irgendwelche Spuren zu verwischen. Hinterher wurde er freigesprochen aufgrund eines ganz wichtigen Umstandes. Man hat nämlich in der Akte einen ganz entscheidenden Punkt gefunden, den bis dahin jeder, ich auch, aber irgendwann habe ich ihn dann entdeckt, übersehen hatte. Und zwar, wenn man eines Kapitalverbrechens beschuldigt wird, dann wird die Kleidung asserviert. Man muss die Kleidung komplett ausziehen, bekommt so einen weißen Anzug an. Die Kleidungsstücke wurden beschrieben und in der Unterwäsche des Angeklagten stand der Vermerk, hat sich eingekotet. Das heißt, er hat sich vor Angst in die Hose gemacht. Das war also ein Reflex, den man so nicht steuern kann. Da hat ein Gericht gesagt, ja, also das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, der wirklich die Todesangst, die er gehabt hat, hier unterstreicht.
Ach krass, ja.
Ja, und der ist dann freigesprochen worden.
Ah, guck mal.
Dieses Moment, dieser Umstand, der fehlte natürlich bei Arslan. Arslan hat geschossen, hat gesagt, ich habe Todesangst gehabt. Muss man nicht unbedingt glauben, ist schwierig. Und deshalb hat man den § 33 dann auch nicht angewandt bei ihm.
Ja, aber es gab ja auch ein forensisch-psychiatrisches Gutachten über Arslan. Konnte man daraus denn noch Näheres über den Jugendlichen erfahren?
Nein, konnte man nicht. Das forensische Gutachten, das in den Akten ist, ist auch im Strafvollzug erstellt worden. Und zwar ging es um die Frage, kann man es verantworten, ihn zur Halbstrafe rauszulassen? Das hat ein Gutachter bejaht, aber das hat doch noch ein bisschen gedauert. Er musste doch noch ein paar Monate länger absitzen, bis sich das in den Köpfen festsetzte. Denn auch an dieser Stelle wurde klar, irgendwas verbirgt der Junge.
Also es ist dem Gutachter klar geworden.
Dem Gutachter ist es auch klar geworden. Irgendwas stimmt da an der Stelle nicht. Es wurde ja dann auch spekuliert.
Wie hat er ihn beschrieben? Auch als sehr reserviert und verschlossen? Oder?
Ja, reserviert, verschlossen. Aber es fehlte ihm auch Empathie. Also er hatte zu keinem Zeitpunkt mal irgendwie einen Satz geäußert, dass er Mitleid mit den Opfern hatte. Und da hat man gedacht, entweder ist er so gestrickt, aber mit 16 ist es sehr ungewöhnlich. Oder steckt was ganz anderes dahinter, dass sich da was entladen hatte mit der ganz üblen anderen Vorgeschichte. Da wollte ich gleich auch nochmal drauf zu sprechen kommen.
Ja. Ich habe es ja vorhin schon erzählt, bis zu Arslans Geständnis lag vieles noch mehr im Dunkeln, was die Tat und das Motiv betroffen hat. Eine Spielwiese also für Spekulationen und Gerüchte. Und eins hatte es davon auch in die Boulevardpresse geschafft, Hans. Da ging es um eine Verwicklung mit einem Auftragsmord. Was hat es damit genau auf sich?
Ja, zufälligerweise war ich auch Verteidiger in einem Fall beim Schwurgericht in Duisburg. Die beiden Verfahren überschnitten sich zeitlich und die Termine, die Gerichtstermine überschnitten sich teilweise auch.
Interessant.
Dass man immer hin und her springen musste. Und ich hatte dort einen sogenannten Auftragskiller im Duisburger Rotlichtmilieu vertreten. Der hat also eine Mordanklage, dass er eben auf eine Person zweimal geschossen hatte. Das wäre ein Auftrag gewesen. Und dann kam raus, dass dieser Killer über 3 Ecken verwandt war mit dem Vater des Arslan. So. Und es kam die Spekulation auf, dass man diesem Killer den Auftrag erteilen wollte, diese beiden jungen Männer zu erschießen.
Kaplan und Nadir.
Genau, hinzurichten. Das hatte der Auftragskiller abgelehnt. Und daraufhin ist dann Arslan zur Tat geschritten.
Okay.
Das eröffnet natürlich ein komplett anderes Motiv. Da könnte man natürlich an das Motiv der Rache denken. Was ist da wohl passiert? Und es ist mal zwischen den Zeilen durchgeklungen, dass es wohl eine Missbrauchshandlung gegeben haben könnte an einem der jüngeren Brüder von Arslan. Und dass das die Familie gemerkt hat und mitbekommen hat und diese beiden jungen Männer dafür verantwortlich gemacht hat.
Ah, okay.
Und dann wollte man das Recht selber in die Hand nehmen, dem Missbrauch in irgendeiner Form rächen.
Aber das waren alles nur so...
Das waren reine Spekulationen. Man hätte das aber... Sagen wir mal, das wäre zumindest eine realistische Möglichkeit gewesen, die auch gepasst hätte. Nur sowas erzählt man natürlich auch nicht.
Wenn alle schweigen, kommt das nicht raus.
Wenn alle schweigen, kommt es nicht raus. Und warum soll man sich hier auf Spekulationen begeben? Ist ja auch nicht meine Aufgabe, zum Nachteil eines Angeklagten Spekulationen aufzumachen.
Ja, am Ende gibt es aber am 16. August 2012 ein Urteil für Aslan. Und das stützt sich nicht auf Gerüchte und Spekulationen, sondern auf Indizien, Beweise und die Aussage Aslans. Weil er noch minderjährig ist, gibt es das, wie auch den gesamten Prozess, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Wir befinden uns ja vor der Essener Jugendkammer. Erzähl uns von dem Urteil, Hans.
Noch am ersten Prozesstag gab es dann vor dem Essener Landgericht, vor der Jugendstrafkammer, ein sogenanntes Rechtsgespräch und dann hatte dann offizielle Verständigung, einen sogenannten Deal getroffen und hat sich da auf einen Strafrahmen verständigt von mindestens 4,5 Jahren bis maximal 6 Jahren.
Okay.
Ja, und das Gericht urteilte dann hinterher auf 4 Jahre und 10 Monate Jugendhaft wegen versuchten Totschlages. Und mit Blick auf die dauerhafte Erblindung bei Kaplan lautete das Urteil dann auch auf schwere Körperverletzungen und natürlich auf normale gefährliche Körperverletzung. Und das Gericht honorierte in dem Urteil besonders das Geständnis, ließ aber auch erkennen, dass es doch irgendwie sehr unbefriedigend war, dass man die genauen Hintergründe dieser Bluttat nicht aufklären konnte.
Das kann ich auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen. Also mich hinterlässt Aslans Geständnis irgendwie auch unbefriedigt und das ergibt aus meiner Sicht halt auch komplett nicht so wirklich Sinn. Also das, was du gesagt hast, diese Vermutung, das würde ja zumindest ein bisschen mehr Sinn machen, ne?
Ja, ja.
Wie bewertest du denn dieses Urteil?
Ja, das Urteil war natürlich mit Augenmaß getroffen. Das war auch von der Strafe her angemessen. Mhm. Der Aslan hat es ja auch akzeptiert. Das Urteil hat natürlich berücksichtigt, dass er Nadir durch sein Geständnis eine psychisch belastende Aussage vor Gericht erspart hatte. Außerdem hatte Aslan am Rande des Strafprozesses grundsätzlich auch seine zivilrechtliche Verantwortung für die entstandenen Schäden anerkannt.
Okay.
Strafschärfen fielen dann aber die folgenschweren Verletzungen ins Gewicht. Ist ja auch klar, insbesondere die Verletzung des Frontalhirns, aber auch die psychischen Folgen der Tat führten bei dem älteren Bruder zu geistigen Beeinträchtigungen, so das Gericht. Die Eltern von Kaplan und Nadir hätten nunmehr die schwere und verantwortungsvolle Aufgabe, für einen schwerstbehinderten Sohn sorgen zu müssen, hieß es weiter.
Sie sind dann ja sogar aus Bottrop weggezogen. So belastend war die Situation offenbar auch noch im Nachgang. Lass uns noch mal bitte kurz fachlich werden. Du hast davon gesprochen, dass ihr bereits nach dem ersten Prozesstag ein Gespräch geführt und einen Deal ausgehandelt habt. Es wurde sich auf einen Strafrahmen von mindestens 4,5 und maximal 6 Jahren geeinigt. Erklär uns mal, wie läuft sowas genau ab?
Im deutschen Strafprozess gibt es eine Verständigungsregel in der Strafprozessordnung, das ist der § 257c StPO. Ich muss aber dazu sagen, zum damaligen Zeitpunkt gab es diese Vorschrift noch nicht.
Okay.
So, da hat man das anders gemacht. Da hat man sich dann zusammengesetzt, hat sich ausgetauscht und dann galt letztendlich auch noch ein Wort. Ja, man hat sich dann eben darauf verlassen, dass man das dann auch so regeln wird. Und unter Juristen, die sich kannten und sich schätzten, funktionierte das auch. Ja,
so eine mündliche Vereinbarung.
Genau, quasi. Eine mündliche Vereinbarung. Das war immer so ein bisschen verschrien nach dem Motto, wir dürfen hier mit der Gerechtigkeit keinen Handel treiben. Aber der Bundesgerichtshof hat sich dann in mehreren Urteilen dazu geäußert und auch so einen Fahrplan aufgestellt, wie man dann vorgehen müsste. Und genau das ist dann kodifiziert worden in dem § 257c. Na, da kommt es dann häufig zu einer Verständigung, insbesondere in großen Strafverfahren von zeitlichem Umfang, wie große Wirtschaftsstrafverfahren, Steuerstrafprozesse. Wenn man da 20, 30, 40 Verhandlungstage sitzen müsste, vielleicht tausende von Akten verlesen oder Seiten umdrehen müsste, dann hat man natürlich viel zu tun und eine Verfahrensabkürzung bringt natürlich dem Angeklagten, Klammer auf, wenn man sowieso absehen kann, dass er verurteilt wird, Klammer zu, einen großen Vorteil, dann kriegt er in der Regel ein Drittel Rabatt, was die Strafzumessung betrifft. Und ist auch für den Opferschutz ganz sinnvoll, wenn man an Sexualstraftaten denkt, Kinderpornografie und ähnliche Dinge, dann kann man es auch den Opfern ersparen, vor Gericht ausgequetscht zu werden und aussagen zu müssen. Okay. Und die Gegenleistung ist eben, man kriegt eben eine mildere Strafe. Aber ganz wichtig auch, es dürfen keine sogenannten Punktstrafen ausgehandelt werden. Man kann es nicht sagen, komm, jetzt hier zack, 5 Jahre. Sondern man muss eine Unter- und Obergrenze festlegen. Das heißt, man muss einen gewissen Rahmen haben. Wobei sich die eigentliche Strafe in der Regel eher im Bereich der Untergrenze bewegt als im Bereich der Obergrenze. Man hat auch noch das mögliche Mittel Revision einzulegen. Mhm. Also ein Rechtsmittel ist einem auch nicht abgeschnitten.
Das bleibt.
Mhm. Genau, weil der Gesetzgeber hat eben sichergestellt, dass eben auch bei einer Verständigung möglicherweise der eine oder andere Angeklagte unter großen Druck geraten kann und sich das vielleicht mit im Rahmen eines Rechtsmittels nochmal offenhalten möchte. Mhm. Und das Bundesverfassungsgericht hat noch in diesem Jahr entschieden, es gibt keinen Deal um jeden Preis. Ein Geständnis muss auch immer auf seine Richtigkeit überprüft werden. Und plötzlich, wenn dann neue Umstände auftreten, beispielsweise das schwer verletzte Opfer verstirbt im Laufe der Hauptverhandlung, dann ist man an diesen Deal auch nicht mehr gebunden, sondern muss man neu verhandeln.
Okay.
Also das Gericht darf nicht einfach sagen, okay, wir einigen uns auf eine Strafe, machen sofort die Akte zu. Mhm. Da muss trotzdem schon genau hingucken, ob das wirklich noch gerecht ist. Mhm. Also die Gerechtigkeit darf nicht außen vor bleiben.
Häufig kennt man diese Deals ja eher aus dem amerikanischen Strafrecht und so aus Hollywood-Filmen, ne? Aber bei uns gibt es die also auch. Wie häufig kommt das so vor?
Ich sag mal, es kommt häufiger bei Amtsgerichten vor als bei den Landgerichten, weil die Amtsgerichte, gerade die Schöffengerichte, oft Massenverfahren zu erledigen haben und Richter da oft auch in ihre zeitlichen Grenzen stoßen. Es gibt mittlerweile auch ein Gutachten des Justizministeriums, wonach quasi jeder dritte Deal noch informell zustande kommt, gerade bei den Amtsgerichten, wie früher beim Kaffee in der Gerichtskantine. Setzt man sich zusammen, redet, was aber einem vernünftigen Verfahrensausgang nicht abträglich ist. Ich will das nicht runterspielen, im Gegenteil, ich habe es ja auch schon gemacht.
Für Aslan hat dieser Deal also auch gegriffen. Inzwischen sollte er seine Strafe ja abgesessen haben. Ist dir irgendwas über den heute 28-Jährigen bekannt?
Er hat mich vor noch 3 oder 4 Monaten besucht.
Ah.
Ja, war doch mit einem seiner Brüder, der irgendein Rechtsproblem hatte, das ich dann gelöst habe. Arbeit, ist verheiratet, also er ist komplett in der Spur.
Krass.
Läuft alles gut.
Krass. Fand ich wieder mal eine spannende und etwas andere Akte, die du uns mitgebracht hast. Die haben wir jetzt aber quasi ausgelesen und wir können noch einen kurzen Blick auf eine andere Akte werfen. Welche liegt denn aktuell ganz oben auf deinem Stapel auf dem Schreibtisch?
Ja, morgen fahre ich in eine JVA in Oldenburg. Es geht da um eine Drogendealer-Bande. Mhm. Bin gespannt, was es da gibt. Die Sache ist schon angeklagt. Ich bin jetzt kurzfristig ins Verfahren eingestiegen. Mhm. Da kommt aber offensichtlich jetzt neue Bewegung rein, denn wir haben es ja jetzt seit kurzem mit dem sogenannten Cannabiskonsumgesetz zu tun.
Stimmt.
Das heißt,
hat sich was geändert.
Genau, die Strafen und die Strafrahmen sind erheblich nach unten geschossen. Wobei Erwerb und Handel treiben ist natürlich immer noch strafbar.
Mm, ja.
Aber die hohen Strafen, die Höchststrafe ist 5 Jahre mittlerweile. Vorher waren es ja 15 Jahre. Mhm. Also es sind völlig, völlig andere Dimensionen jetzt. Das führt ja auch dazu, dass die Gerichte jetzt ältere Urteile, die noch nicht ganz vollstreckt sind, korrigieren müssen.
Ich wollte gerade fragen, ist das jetzt aktuell noch so eine Abtastphase, wo irgendwie noch keiner so richtig weiß, wie das jetzt alles genau abläuft?
Genau, das ist schwierig. Da wird mit Sicherheit wird das auch dem BGH in den ein oder anderen Fällen noch beschäftigen demnächst, weil der Gesetzgeber hat das Gesetz sehr schnell durchgeprügelt. Mhm. Ich sag mal so mit der heißen Nadel gestrickt. Es gibt da so eine oder andere Frage, die wirklich also vom Gesetzestext gar nicht richtig zu beantworten ist. Naja, auch natürlich die ganzen Begleitdelikte. Mhm. Wenn ich da bis zu 3 Pflanzen besitzen darf, kann ich mir mein eigenes Cannabis bis zu 50 Gramm zu Hause selber züchten. Dann gibt es solche komischen Operationen wie Kleingartenvereine, die sich dann zusammentun können. Die können dann mehr Pflanzen züchten. Und es ist schon wirklich sehr kurios. Mhm. Eigentlich auch sehr deutsch, so mit dem Kleingartenverein und so.
Irgendwie schon.
Schon ein bisschen witzig schon.
Das stimmt schon. Ja, spannend. Also das wird dich jetzt auch wahrscheinlich in der nächsten Zeit immer häufiger begleiten, diese Problematik. Und weiteren Aktennachschub bekommen wir dann wieder in 14 Tagen. Dann findet ihr wieder was Neues von Advokaten des Bösen überall, wo es Podcasts gibt. Da könnt ihr uns auch gerne abonnieren und folgen, um keine Folge zu verpassen. Und bewerten und kommentieren ist ja natürlich auch immer super. Das geht zum Beispiel bei Spotify oder auch bei Apple Podcasts. Außerdem gibt es das ein oder andere Video von Hans und Burkhard auch auf dem Advokaten des Bösen Instagram-Account. Folgt uns da also auch sehr gerne. Ich sag bis zum nächsten Mal, Hans. Danke für die spannende Akte und tschüss.
Ja, tschüss im Moment.